Ich stehe für attraktiven, begeisternden Fußball. Ich glaube, die Leute in Gladbach wünschen sich auch nicht nur schönen Fußball zu sehen. Natürlich muss das Ergebnis auch natürlich dazu passen.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Servus Leute, hier ist euer Flacco, Patrick Herrmann. Viel Spaß mit der nächsten Folge Pfostenbruch.
Der Fehlstart ist perfekt. Borussia Mönchengladbach verliert erneut, diesmal 1:2 beim 1. FC Union Berlin. 3 Spiele, 1 Punkt. Jetzt Länderspielpause, also höchste Zeit quasi für ein erstes Zwischenfazit hier im Pfostenbruch. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Kevin, grüße alle Hörerinnen und Hörer und natürlich Podcastpartner Boris. Hi.
Hi Kevin.
Ja, auch heute bilden wir nur ein Duo. Fabian Wald noch ein paar Tage im Urlaub. Lässt es sich dort hoffentlich besser gehen als wir gestern, ja, als wir Zeuge des endgültigen Fehlstarts der Borussia wurden. Gibt also kein Triell hier im Pfostenbruch, aber gut, so ist es nun mal. Boris und ich waren gestern im Stadion, wie gesagt, an der Alten Försterei im Gästeblock. Ich fand's ziemlich geil, jetzt auch so am Tag danach blicke ich immer noch mehrheitlich positiv auf den gestrigen Tag, nur das Ergebnis passte nicht. Ja, wie geht's dir? Wie ist es bei dir? Hast du die Niederlage schon verdaut?
Ja, also grundsätzlich stimme ich dir ja zu, dass auf jeden Fall es echt der Wahnsinn ist, wie so ein Stadionbesuch einfach ein ganz anderes Licht auf so einen Tag bringt. Aber nicht nur das Ergebnis hat bei mir nicht gestimmt, sondern auch die Performance der Mannschaft, muss ich ganz klar sagen. Also das ging, das Schöne, was halt wirklich es war, im Stadion zu sein, die ganzen Leute zu sehen, einfach überhaupt wieder dieses in Richtung eines Stadions zu gehen und das laute Singen aus der Weite schon zu hören, das ist, da geht einem sofort, das ist Gänsehaut hoch 10. Und es war traumhaft, wieder im Stadion zu sein. Und ich fasse es bis heute nicht, als ich nochmal gesehen hatte, dass es waren nur 11.000 und noch was Zuschauer da drin. Das glaube ich bis heute auch nicht. Da kann man mir sagen, was man will. Das sah wirklich eher zu 3/4 voll aus. Aber ja, ich bin auf jeden Fall trotz alledem sehr, sehr ernüchtert, muss man sagen. Und es hat wie immer auch so gemacht, danach war ich auch echt fertig. Ich war gestern Abend auch richtig durch.
Ja, das ist dann nochmal ein anderes Anspannungslevel, finde ich immer noch, wenn man dann irgendwie den ganzen Tag dann natürlich auch so ein bisschen dann in den Mittelpunkt des oder das Spiel dann in den Mittelpunkt drückt. Und ja, dementsprechend, wir haben alles gegeben im Stadion. Ja. Die Stimmung hat schon Bock gemacht, muss man sagen. Also Alte Försterei ist dann natürlich für so ein erstes Auswärtsspiel für uns beide seit 2 Jahren ungefähr. Ja. Natürlich dann auch ein super Stadion. Und generell, ich fand's auch krass. Also gerade, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es natürlich zu 75% echt ein Stehplatzstadion ist und dadurch wirkt es eben dann nochmal voller vielleicht. Ja. Jetzt im Gästeblock ist es nur da aufgefallen, fand ich, dass man doch relativ viel Platz hatte und nicht so dicht an dicht stand, dass es eben jetzt auch kein Ausverkauf der Gästeblock war, sondern nur halbe Kapazität. Aber trotzdem, Stimmung passte alles in allem. Das war jetzt aber auch keine Überraschung, fand ich, bei Union. Ja, nur die sportliche Leistung passte nicht. Also ich hatte gerade so auf den letzten Metern vorm Stadion, hatte ich dir auch noch gesagt, irgendwie wurde das Gefühl dann doch irgendwie besser, weil also schlechter als Leverkusen konnte es ja nicht laufen, ist es ja auch nicht, aber trotzdem, ja, am Ende hat es dann irgendwie nicht sein sollen. Ginter, Thüram, Leiner, die Ausfälle offenbar auch nicht zu verkraften gewesen. Bayer, Wolf, Benzebaini drin gewesen. Benzebaini auch, wie ich fand, ein Schatten seiner selbst, aber das können wir jetzt so nach und nach aufdröseln. Von Anfang an, ja, hat so ein bisschen der Punch gefehlt, fand ich, bei uns.
Ja, aber man muss ja jetzt schon sagen, wir kommen jetzt langsam in so eine Dauerschleife von Gründen, warum es nicht läuft. Ne? Also gegen Bayern war das noch so dieses, ja, okay, ne, immerhin, man hat einen Punkt geholt, auch wenn man mehr hätte haben können, aber naja, es war halt immerhin ein Punkt gegen Leverkusen, naja, das kann mal, da sind wir halt überfahren worden und wir hatten einfach Matchpech über das ganze Spiel hinweg. Jetzt gegen Union stehen wir plötzlich wieder da und sagen halt so, ja, jetzt, ne, eigentlich so schlecht war die Performance vielleicht ja nicht und nur knapp verloren, aber trotzdem haben wir verloren gegen Union und ganz klar, egal wie, das kann nicht, können nicht unsere Ansprüche sein unter normalen Bedingungen, unter den Voraussetzungen, denen dieser Verein in den letzten Jahren gearbeitet hat und auch bei der Zusammenstellung des Kaders in der aktuell immer noch hochrangigen Qualität.
Ja, ganz ehrlich, das Problem ist, dass uns ein Verein wie Union aktuell, also was jetzt nur die Performance gestern betrifft oder auch der Saisonstart, ja, hat uns ein bisschen den Rang abgelaufen und das ist eine Entwicklung, die sollte uns zu denken geben. Ja. Das Spiel gestern, gerade in der ersten Halbzeit, ich habe nochmal geschaut, 73% Ballbesitz. Am Ende waren es dann etwas unter 70. Trotzdem natürlich, dann weißt du schon, auch wenn du das Spiel nicht gesehen haben solltest, weiß man, wie so ein Spiel dann gelaufen ist. Und das war wieder so eine Blaupause von Borussia. Wir haben den Ball, lassen den viel zirkulieren, dann auch immer viel hintenrum, von links nach rechts, dann ein bisschen durch die Mitte, dann wieder ein weiterer Querpass etc. pp. Aber ganz ehrlich, auch in der ersten Halbzeit, wo dann 73% Ballbesitz sogar am Ende da stehen, ein Wert, den ja eigentlich nur Bayern München erreicht in den letzten Jahren. Bis auf diese Halbchance am Anfang und dann dieses Ding von Hannes Wolf war es ja nur die dicke Chance von Flo Neuhaus, nachdem Hofmann da durchgebrochen war und an Lute gescheitert ist. Neuhaus musste den machen, das wäre das 2-1 gewesen noch vor dem Halbzeitpfiff. Aber das ist deutlich zu wenig, was da dann bei rausgekommen ist an Chancen.
Das ist wirklich einfach nur noch, das ist halt so eine Brot, wir sind halt bei diesen ganzen, ich meine, wie gesagt, ja, über die letzten Stunden auf Twitter wurde es ja mehrfach kommentiert, ne, also es ist halt brotlose Kunst, es ist halt nicht zwingend, es fehlt der absolute Wille, auch die Aggressivität, so, ich meine, also ich weiß ja noch, wie ich dich zur Halbzeit gefragt habe, haben wir überhaupt einen Foul gespielt auf unserer Seite mal, also ich war mir nicht mehr sicher, ob wir überhaupt, ich glaube, wir hatten einmal eine Situation, wo erst ein Vorteil für Union gepfiffen wurde und wo das dann im Nachgang nochmal als Foul gepfiffen wurde, aber ansonsten habe ich mich in der ersten Halbzeit nicht an einen Foul erinnert. Und wir spielen auf der alten Försterei. Also wir spielen gegen Union Berlin. Die sind so giftig an uns ran gewesen, wie kaum jemand anders, und haben aber die ganze Zeit den klassischsten, einfachsten und normalsten Fußball überhaupt gespielt. Und ich meine ja auch diese Ballzirkulation. Ja, also wir wissen es ja noch alle aus der Favre-Zeit, die hat uns damals ja zwar auf der einen Seite auch schon immer wieder ein bisschen genervt, aber auf der anderen Seite hatten wir halt diese Explosivität dann in den richtigen Momenten, so, wo man eben halt wusste, dann geht dieser eine Pass und dann geht aber sofort die Luzi, ne? Da hatte man dann die richtigen Spieler, die dann wirklich auch aus wenigen Chancen dann halt trotzdem sehr, sehr effizient Tore gemacht haben. Und bei uns habe ich im Moment so das Gefühl, da passt es halt an allen Seiten nicht. Also wir brauchen viel zu lange für die Zirkulation. Wir schaffen es nie, den Gegner vor gefährliche Situationen zu stellen. Der Gegner kann sich immer in Ruhe auf alles vorbereiten. Der weiß, aus der zweiten Reihe wird nicht geschossen. Der weiß, es wird nicht mit langen Bällen gespielt. Der weiß, es wird über die Flügel versucht, irgendwie die Steckpässe zu spielen. Und sobald er sich einmal darauf eingestellt hat, sind wir einfach zu leicht ausrechenbar. Und das haben wir von Anfang an gestern auch wieder absolut gezeigt. Das war, wie gesagt, am Anfang dachte man noch so, vielleicht auch, ja, das war noch so ganz, also die Dominanz, die Gladbach ja schon gezeigt hat in den ersten Minuten, war ja definitiv da, aber die war halt nie zwingend.
Ja, ganz ehrlich, in so einem Spiel hast du so lange ein gutes Gefühl, bis du den ersten kapitalen Fehler dir leistest, der dann natürlich auch, wie es kommen musste, oder ich sag mal so, der spätestens der zweite, dritte Fehler war dann auch gleichbedeutend mit der Unioner Führung. Genau. Dann machst du noch einen weiteren richtigen Bock aus einer eigenen Ecke heraus, wo Stindl dann Unionern den Ball in den Fuß spielt. Das war dann letztlich das 2-0, spielt Union natürlich auch klasse aus, aber trotzdem. Ich finde, weil du jetzt auch gerade sagst, am Anfang hatte man noch das Gefühl, ja, das kann vielleicht was werden. Ging mir auch so, aber in der Retrospektive muss man sagen, das war nicht das erste Mal so, dass man das im Nachhinein gesagt hat. Das war auch gerade in der letzten Saison total häufig so. Du hast gefühlt, oder nicht nur gefühlt, du hast richtig viel Spielkontrolle, du dominierst, aber du bist halt vollkommen harmlos in der Offensive und dann gelingt es dir nicht mal, wenn dann du in einer kritischen im kritischen Bereich auf dem Spielfeld einen Ballverlust hast, dann gelingt es dir nicht mal, ein taktisches Foul zu machen, wo wir bei dem Thema wären. Und man kann es auch in der Statistik sehen. Bayern hat 21 Fouls nach 3 Spieltagen. Das ist der geringste Wert und nur Ja, also nur die Bayern haben noch weniger als wir. Borussia 22 Fouls, 3 Spieltage, das sind weniger als 8 im Schnitt. Und ja, gestern bei Union, gerade in der Phase, als dann das 2-0 anrollte, da musst du einen Foul machen. Also das ist auch nicht entschuldbar.
Ja, also wir haben es ja die ganze Zeit gesehen, wie oft waren diese Situationen, wo wir da am eigenen Strafraum den Gegner haben spielen lassen und auch ganz lange einfach wirklich diesen Raum dem Gegner immer wieder gelassen, während du auf der anderen Seite gesehen hast, wie sobald ein Neuhaus, sobald ein Kramer, sobald ein Hofmann an den Ball kam, stand denen sofort jemand auf dem Fuß. So, und da waren wir einfach gefühlt in der Abwehr, aber auch im defensiven Mittelfeld, aber auch in der Offensive einfach im Pressing nicht präsent. Und das ist halt einfach, da müssen wir uns dann keine Gedanken machen darüber, ob wir es vielleicht mehr hätten verdient haben können. Das ist ja natürlich, jeder weiß, dass Borussia gut technisch schön Fußball spielen kann, gar keine Frage. Aber der Gegner weiß mittlerweile sehr, sehr einfach, wie man diese Mannschaft aushebeln kann. Der weiß ganz klar, wenn man einfach nur nach Schema F den Gegner halbwegs unter Druck setzt und dann in der Offensive ein bisschen giftig bleibt, dann wird man seine Chancen bekommen. Weil das Allerschlimmste war ja wirklich jetzt in der ersten Halbzeit, aber auch in der sogar auch noch am Anfang der zweiten Halbzeit, diese unfassbare stoische Art von uns gewesen, dass wir es immer versucht haben, vom Torwart aus die Spieleröffnung halt kurz gespielt auf die Außenverteidiger oder auf die Innenverteidiger zu spielen und damit versuchen, sich rauszukombinieren gegen einen Gegner wie Union, die halt wirklich nur darauf gewartet haben. Die haben ja wirklich immer geguckt, versuchen wir uns da irgendwie hinten rauszukombinieren, alles klar, geben wir denen den ersten Ball, super, sobald die den ersten Ball haben, gehen wir volle Kanne drauf und dann machen wir denen das Leben zur Hölle. Und da haben wir uns andauernd selber einladen lassen, genau in diese Falle zu tappen. Und damit wurden wir andauernd unter Druck gesetzt. Wir haben uns ja nicht im Ansatz daraus befreien können. Man hat natürlich dann später auch gesehen, dass selbst mit den langen Bällen uns das nicht wirklich viel weiterhilft, weil wir dafür auch das falsche Spielermaterial wiederum haben auf dem Platz, mit dem wir gar nicht diese Option haben, damit dann gegen so starke Zweikämpfer wie gegen Union eben halt zu bestehen.
Ja, aber wenn du dann schon wirklich auf das lange Holz überhaupt setzen musst, dann ist ja das Kind auch schon in den Brunnen gefallen in dem Beispiel. Also ich fand, wir haben von der ersten Minute an tatsächlich Union dermaßen in die Karten gespielt. Und da muss man sich auch ehrlich machen, dass ja so eigentlich gar nicht, also man hat die Siegwahrscheinlichkeit von Anfang an durch die Spielweise schon reduziert, fand ich. Weil für Union war das bestens. Also die kommen sowieso jetzt schon aus, das war schon das 6. Spiel von denen, die haben ja jetzt schon 2-mal Europapokal gespielt. Und sie wissen natürlich auch, Borussia, was wir für ein Fußball spielen. Und das kam denen gestern entgegen. Union lebt auch gerade natürlich von diesen Spielen, gerade in der alten Försterei, jetzt 18 Spiele ungeschlagen und da waren einige fußballerisch bessere Mannschaften dabei und trotzdem macht man es denen wieder so einfach. Man liest aber gleichzeitig auch dann Stimmen, wenn man in lokalen Medien mal Urs Fischer gegenliest oder so, dann liest du so durch die Blume auch, ja, uns ist auch bewusst, dass jetzt Mannschaften anders gegen uns spielen werden. Warum haben wir das nicht gemacht? Wir haben genau den gleichen Fehler gemacht, den alle, ich sag mal, Großen bei Union gemacht haben. Und dann ist Union halt im Vergleich zu Mainz, Augsburg, Fürth, Bielefeld, die natürlich auch einen ähnlichen Ansatz verfolgen, dann haben sie mit Max Kruse und Taiwo Avoni eine echt brillante Sturmspitze. Und gerade Kruse ist für mich die Rolle von ihm. Der ist eigentlich nicht existent auf dem Platz, finde ich. Also er ist da irgendwie so ein Schienenspieler, und hat gar nicht so viele Ballkontakte, aber wenn, dann hat er die vernünftigen Ballkontakte, die gefährlichen. Und so ein Spieler fehlt uns und generell aber auch so eine Spielidee fehlt uns. Und die fehlt bei 0-0. Wenn du dann 2-0 hinten liegst, dann ja, fehlt uns dann auch ein Spieler für Langholz, das ist klar. Aber dass es schon so weit kommt, ist natürlich dann schon auch darin begründet, dass man irgendwie von Anfang an Union in die Karten gespielt hat.
Du weißt noch, wie wir letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen. Ne? Da haben wir ja noch, habe ich ja noch gesagt, park the bus sozusagen, was sicherlich ein bisschen übertrieben war, aber eben halt, es hat ganz klar gezeigt, die Arten, wir sind vollkommen naiv in dieses Spiel gegangen, von der Anlage her, gegen einen Gegner, wo man ganz klar weiß, wie die gerne Fußball spielen. Nämlich, das ist genau deren Fußball. Die brauchen nur ein paar Chancen, sind aber körperlich eben halt so robust, dass man es eben halt nicht einfach hat. Und dann bringt einem halt 70% Ballbesitz bringen einem gegen Union eben halt gar nichts. Und es war ja auch nicht so, dass Union gestern geilen Fußball gespielt hat. Das war ja nicht so, dass die super stark waren. So, ja, die richtig. Haben den ein, also der Lute hat im Gegensatz zu Sommer, hat Lute einfach den Ball immer nach vorne geprescht. Also erstmal hat er ihn 2 Minuten lang in der Hand gehalten und dann hat er nach vorne geprescht. So, die Verteidiger genauso, einfach mal langer Ball. Da war, die wussten ganz klar, die kombinieren sich jetzt bestimmt nicht aus der Verteidigung raus in den Sturm. Überhaupt gar keine Sache. Hat die überhaupt nicht interessiert. So, die waren mega straight in ihrem Spiel. Aber die wussten ganz klar, wenn es bei uns mal kritisch wird, dann sind die sofort präsent, dann hauen die sofort dazwischen. Und allein die Gefahr. Ich meine, das war ja wirklich so. Ich meine, wir haben es ja alle gesehen. Wir fingen ja wirklich, wie gesagt, eben noch ganz nett an. Aber schon dieser erste Ball auf den zweiten Pfosten, der ja schon fast reingegangen war, der war ja brenzlig hoch 10. Der hätte hier schon ohne weiteres reingehen können. Und der war im Gegensatz zu unseren Situationen, merkte man denen ja an, dass die anscheinend in ihrer ganzen Schusstechnik bei Union wesentlich besser drauf sind mittlerweile, dass die jeden Ball auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich aufs Tor bekommen können. Und nicht so wie bei uns, wo man das Gefühl hat, also 3/4 aller Bälle, die aufs Tor gehen, verrutschen oder sind aus einer ganz schlechten Position geschossen oder sehen einfach nur amateurhaft aus.
Also das kommt natürlich dann hinzu, dass wir vorne dann aber auch wirklich nicht mal irgendwie jemanden haben, der dann auch mal aus der zweiten Reihe ein Ding zieht. Zakaria hat es versucht, also der hat das Spiel ja dann doch deutlich mehr an sich gerissen. Das war eine wichtige Einwechslung, können wir vielleicht gleich auch noch näher drauf eingehen, wenn wir so über das Personal sprechen. Aber wenn man mal ehrlich ist, auch in den Favre-Jahren, weil du Favre auch anfangs jetzt angesprochen hattest. In den Favre-Jahren hatten wir ganz, ganz viele Spiele, die eigentlich so liefen. Viel Ballbesitz, dahin hat uns Lucien ja auch transformiert. So, und dann auf die 1-2 Szenen warten. Der Unterschied ist aber, und das jetzt nicht erst seit Marco Rose auch, das hat eigentlich schon früher angefangen. Seit ein paar Jahren geht uns defensive Stabilität flöten. Vollkommen. Uns gelingt es kaum noch mal wirklich Spiele zu absolvieren, auch gerade in Heimspielen. Das ist auch etwas, was uns letztes Jahr so viele Punkte gekostet hat. Diese Heimspiele gegen Augsburg, Stuttgart etc. pp. Wir haben die unter Favre in einer beeindruckenden Konstanz gewonnen. Und zwar, das Standardergebnis war immer so 1-0, 2-0. So, und das Problem ist dann auch wieder, dass gestern Du legst dir dann halt wirklich wieder gegen eine Mannschaft, die eigentlich, ich sag mal so 3 bis 4 Chancen hatte, davon 2 richtig gute, legst du dir 2 Dinger ins Nest. Du selbst hast dann letztlich ja auch genauso viele Torszenen und dann können auch Leute auf die Abschlüsse gucken oder so. Selbst in Leverkusen war die Torschussstatistik relativ pari-pari, aber natürlich kamst du nicht in die Nähe eines Unentschiedens.
Absolut.
Zumindest. So, und das ist ein Grundproblem, finde ich. Also das ist jetzt auch nicht erst irgendwie was Neues.
Ja, aber da sind wir wieder bei uns fehlt jegliche taktische Variabilität. Und ich glaube, ich meine, es wurde ja gestern auch schon und heute auch schon auf Twitter echt schön geschrieben, der positive Aspekt aus der ganzen Sache ist ja für mich der, ich glaube, Adi Hütter lernt diese Mannschaft jetzt sehr schnell kennen. Und zwar ihr wahres Gesicht. Und das ist auch etwas, was uns allen jetzt auch mal bewusst sein muss im Vergleich zur letzten Saison. Weil ich fand, in der letzten Saison haben wir uns das alle teilweise sehr, sehr einfach gemacht, immer in Marco Rose den Bösen zu sehen. So, wir haben die Mannschaft da ganz schön aus der Verantwortung gelassen. So, und jetzt muss uns allen bewusst sein, die Mannschaft steht da jetzt auf dem Platz. Vor allen Dingen die Spieler, die wir als Fans auch immer als den tollen, harten Kern sehen, stehen da die ganze Zeit schon auf dem Platz. Ne? Kramer, Stindl.
Ja, die Führungsspieler, ne?
Also, das sind ja alles die angeblich tollen Spieler, auf die wir als Fans uns ja immer so drauf verlassen sagen, und die sind so super, auch hier, Toni Janschke, ne? Die machen jetzt bisher in dieser Saison zeigen die eben halt genau das nicht, was sie eigentlich brauchen, nämlich Führungsqualitäten und wirkliches, wir reißen uns jetzt zusammen und wir kommen jetzt einen Schritt weiter. Und Am schlimmsten fand ich auch diesen Tweet, der gestern super gut das auf den Punkt gebracht hat. Dass, also meine ganze Fußballphilosophie mein Leben lang war immer die, dass die Mannschaften, die einfach über 2-3 Jahre mal konstant zusammenspielen, einfach einen strategischen Vorteil haben. Das ist immer der Vorteil von den Bayern, das ist immer der Vorteil von den starken Mannschaften, die einfach über Jahre hinweg ein Korsett haben, was immer gleich bleibt. So, wir haben jetzt das erste Mal, seitdem ich Borussia Mönchengladbach-Fan bin, haben wir eine Stabilität in dieser Mannschaft drin sozusagen. Das sind alles gute, anerkannte Bundesligaspieler beziehungsweise sogar internationale Spieler. So.
Teils sind es richtig gute, muss man nochmal erwähnen. Ne?
Also und die der spielen Kader jetzt, ist ja nominell richtig krass. Das ist jetzt die dritte krass. Saison in Folge, in der die so spielen, ohne Substanzverlust. Und das ist das, was mir gerade tierisch auf den Senkel geht, dass das uns überhaupt passieren kann. Und ja, man kann natürlich sagen, wie viele Mannschaften haben letztes Jahr aus den 3 Spielen gegen Union, gegen Leverkusen und gegen Bayern nur einen Punkt geholt. Da gibt's auch definitiv nicht viele. So, gar keine Frage. Aber das kann ja,
wir
nicht
haben auch nur 2 mehr gemacht, ne, muss man mal jetzt sagen. Also Bayern 3-2 geschlagen, das hätte auch diesmal passieren können. Aber trotzdem, das sind auch immer Quervergleiche, die bringen einen auch nicht weiter.
Genau, weil wir stehen hier am Anfang einer Saison und zwar, also wie gesagt, das ist meine große Hoffnung gerade, ist einfach, es wird jetzt sehr früh am Anfang der Saison uns allen bewusst, dass das eben halt kein leichter Ritt wird. Das wird keine einfache Saison werden. Das, was man vorher sich auch schon hätte vorstellen können, dass der Start in die Saison schwierig ist, mit einer schwierigen Transfersituation, mit einer schwierigen Situation, dass viele Spieler aus der EM kommen und so weiter und so fort und eben halt viele Leute auch verletzt sind, ist gar keine Frage so, aber das sind alles Probleme, die haben andere Vereine auch, die haben andere Mannschaften auch. Es ist gerade noch alles ein bisschen vogelwild, was da in der Bundesliga gerade abgeht, auch wenn man die Defensiven sich der anderen Vereine anguckt, aber dann kann es nicht sein, dass wir auch so etwas null Kapital schlagen. Gegen Bayern haben wir am Anfang in den ersten 10 Minuten daraus Kapital geschlagen, so. Aus der Verunsicherung.
Weil aber natürlich auch ein Spiel gegen Bayern für Borussia Mönchengladbach immer eine andere Anmutung hat.
Ganz
du
genau.
Du kannst da aus einer ganz anderen Rolle heraus agieren.
Du bist nicht.
Und wenn ich jetzt auch mal rückblickend, also häufig, das ist vielleicht auch ein bisschen Hokuspokus, aber häufig hat man so als Fan ja ein Gefühl vor einem Spiel oder in der Woche vor einem Spiel. Mit Abstand das beste Gefühl vor einem Einzelspiel hatte ich vor dem Bayern-Spiel.
Jupp.
Definitiv. Das war so.
Ich bin ja froh, dass wir jetzt gegen die wieder im Pokal spielen.
Ja, im Prinzip können wir gleich auch noch drüber reden. Das ist wahrscheinlich, also ganz ehrlich, geschockt hat mich das jetzt gestern Abend auch nicht mehr. Aber das Ding ist, jetzt spielst du bei Union und du hast wirklich ja die identische Mannschaft, die da jetzt auch vor einem Jahr quasi hätte spielen können. Natürlich hast du wichtige Säulen mit Ginter, Elvedi, Thuram, die verletzt oder Corona erkrankt nicht dabei sind. Trotzdem,
Elvedi war dabei.
Ginter, Thuram und Leiner.
Genau.
So, genau. So, dann hast du aber trotzdem gerade bei dem Liner-Ersatz Joe Skelly, der uns alle positiv überrascht. Also auch jetzt kein Qualitätsverlust. So, und war auch gestern jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor, musste beim 1-0 einrücken und dadurch war dann Gieselmann auch frei. Aber gut, das ist jetzt auch nicht alleine sein Fehler. Dann hast du einen Hannes Wolf, ja, der irgendwie so über das Thema viel Potenzial und vielleicht ein bisschen zu hemsärmlich jetzt nicht hinauskommt. Gut. Aber ansonsten, guck dir den Kader an. Also vorne Player, Hofmann, Stindl, dann hast du Neuhaus als Achter dahinter, Neuhaus, Hofmann. Da gibt's mittlerweile auch unter dem neuen Bundestrainer offenbar einen Automatismus, dass die Nationalspieler sind, was ich auch interessant finde, sagen wir es mal so. Christoph Kramer, der war wieder in diese Rolle eines absoluten Führungsspielers reingekommen. Hütter hat es ja auch gesagt, das ist einer seiner wichtigsten Leute. Interessant ist natürlich, dass Kramer gestern, fand ich, einer wirklich der Schwächsten auf dem Platz war. Also Chris Kramer, gerade im Vergleich zu sehen zu Dennis Zakaria. Also das war Licht und Schatten, fand ich. Und,
ja, also wobei ich auch sagen muss, für mich war Neuhaus genauso problematisch. Also Flo Neuhaus hat gestern einfach mit seiner Spieleröffnung, das war einfach hochproblematisch, weil er andauernd wenn er gemerkt hat, es war keiner frei, dann ist er einfach quasi reingelaufen in die Probleme. Und das war, hatte einfach, das war sehr, sehr kopflos. Und das ist ja genau das, was einfach nicht passieren darf. Und bei Chris Kramer, bleibe ich auch dabei. Also das war mega schwach. Aber diese Zentrale, wenn die Zentrale eben halt nicht läuft, dann haben wir ein Problem. Und man hat direkt gesehen, wie du es ja gerade sagst, man hat es ja sofort gesehen, als Zakaria drin war, einfach die Geschwindigkeit. Einfach mit einer Bewegung sofort und dann Pass, Wumm, weiter und wieder mal mit drei Schritten über den Gegner hinweggehen sozusagen. Aber einfach wieder eine ganz andere Aggressivität im Spiel und auch mit dem Kopf nach vorne. Anstatt von ständig den Kopf auf den Boden, auf den Ball gerichtet, wo man nicht weiß, wo er dann am Ende hingeht.
Ich finde aber, dass man, wenn man Flo Neuhaus aufbietet und er ist natürlich auch ein unangefochtener Stammspieler, dann speist man das irgendwie schon mit ein, dass er natürlich auch so einen Hang dahin hat, dann auch tatsächlich in Zweikämpfe zu gehen und einfach in Dribblings zu gehen, dann auch in teilweise gefährliche Dribblings, aber dann musst du natürlich ein Backup haben und das war Chris Kramer nicht, also auch gerade in der Entstehung des 2-0 irgendwas, also da kann man kann alles machen, nur nicht einfach den Avoni so weit laufen lassen, dass er einen Pass spielen kann, der dann übrigens sogar noch schlecht gespielt war. Der war ja eher genau. Sogar in den Rücken von Max Kruse. Es ging ja so ein leichtes Rauen da durchs Stadion. Ja. So, und dann hast du mit Max Kruse natürlich den perfekten Spieler für diesen Pass. Und das also, ja. Ist mir immer noch unbeschreiblich. Und ganz ehrlich, so ein Tor ist auch, das passiert uns in letzter Zeit einfach viel zu häufig. Und dann auch vom Zeitpunkt her natürlich auch fatal, dann kassierst du das 2-0 kurz vor der Pause, dann weißt du eigentlich, also hochgewinnen wirst du es nicht mehr. Ja, und dann fehlen dir die Brechstangenqualitäten, dann wurde nochmal alles probiert. Ich meine, es ging natürlich gestern auch gar keiner rein. Skelly da aus 7-8 Metern dann einen Abschluss mit ein bisschen Glück bekommen, ging dann aber in den Gästeblock. Das Ding von Zakaria touchiert die Latte und letztlich kam der Anschlusstreffer viel zu spät. Bennis muss es schon machen, Hofmann setzt danach. Trotzdem kriegen wir dann noch eine Chance durch einen Spieler mit Patrick Herrmann, der, wie ich fand, genau wie Dennis Zakaria das Spiel belebt hat. Also Patrick Herrmann war für mich gestern jemand, der auf jeden Fall, also mit Zakaria für mich den besten Eindruck hinterlassen.
Absolut, absolut. Also man merkt ja sowieso, dass einfach, also Zakaria und Herrmann haben definitiv belebend gewirkt für die Mannschaft. Zakaria war, aber es war dann halt auch wieder klar, ne, weil es ein einzelner Spieler kann eben halt da nicht gerade bei Borussia jetzt in der aktuellen Situation nicht den Unterschied machen. Das muss man auch sagen, weil man hat ja auch gemerkt, Union hat 10, 12, 13 Minuten gebraucht, bis sie Zakaria verstanden haben und dann haben sie den auch relativ gut dicht bekommen. So, ne, dann hat er auch bei weitem nicht mehr, also die ersten Minuten waren ja sehr, sehr stark. Aber dann hat er irgendwann auch, haben sie ihn relativ gut zugestellt. Und weil sie eben halt ganz klar wussten, wie das Spiel der restlichen Spieler eben halt sehr, sehr gut läuft. Das heißt, also da sind wir wieder mal einfach dabei, dass aktuell das Thema nicht, das ist schon ein sehr, sehr systemisches Problem, was wir da haben. Uns fehlt einfach aktuell der Ansatz eben halt wirklich, dieses Spiel zu gestalten oder die richtigen Lösungen in den richtigen Momenten zu finden, ne? Oder eben halt auch mal ganz klar eben halt ganz anders zu reagieren. Und das wird jetzt spannend sein zu sehen, wie Hütter damit jetzt umgehen wird. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, der hat gestern von dem, was ich gehört habe, so im Nachgang, seine ganzen Statements waren ja sehr, sehr positiv noch für die Mannschaft, ne? Indem er da sehr deutlich gesagt hat, hier, ne, eigentlich war die Leistung soweit in Ordnung. Da muss man schon ganz klar sagen, ich glaube, das ist das Bild, was er nach außen gibt. Aber ich will nicht wissen, was da intern gerade abläuft, weil der kann nicht zufrieden sein. Das hat man auch in seiner Gestik draußen auf der Bank immer wieder gesehen. Der ist ja teilweise ausgeflippt, teilweise war es dann aber auch schon so nach dem Motto, ja, sorry, aber what the fuck.
Das Problem könnte natürlich jetzt sein, dass, weil wir jetzt hier ein systemisches Problem letztlich ausmachen, du wirst spielermaterialtechnisch jetzt nichts mehr ändern können. Also das Transferfenster ist zwar noch bis morgen 31.08. Mitternacht offen, aber Max Eberl hat ja jetzt schon angekündigt, also es wird kein Spieler mehr Borussia verlassen, es sei denn, da kommen irgendwelche ganz astronomischen Summen. Also man sollte niemals nie sagen, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass nichts mehr passieren wird, weder auf der Abgangsseite noch auf der Zugangsseite. So, dann musst du mit dem Spielermaterial, was du jetzt hast, arbeiten. Embolo wird sehr wahrscheinlich gegen Bielefeld zumindest wieder eine Option sein. Davon kann man ausgehen, weil jetzt 2 Wochen Zeit sind. Übrigens auch total kurios, dass er für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert worden ist. Aber man liest jetzt irgendwie für 2 Tage oder so nur zum Kennenlernen mit. Wahrscheinlich wird er dann einmal einen Kaffee getrunken und dann geht's wieder zurück. Aber egal, auf jeden Fall. Die Doppel-6, ich weiß noch, wie wir nach Kaiserslautern in unserer ersten Folge darüber gesprochen haben, als wir den Kader durchgegangen sind und eigentlich unisono ausgemacht haben, ein Problem gibt's da nicht. Oder gibt's das jetzt vielleicht doch? Ich meine, du hast jetzt, bald kommt Kone, dann hast du sogar einen Spieler mehr, als du eigentlich erwartet hast, weil natürlich alles davon ausging, dass Zakaria den Verein wechselt, das ist aber vom Tisch. So, nur die Optionen sind ja gar nicht so weit gefächert. Kramer, Neuhaus war jetzt seit Zakarias Verletzung im Prinzip die Stammsechs. Man muss aber auch sagen, Kramer war davor über 1,5, 2 Jahre eigentlich nur die Nummer 3 auf der Position. Das hat ja auch ganz gut funktioniert, nur aktuell bereitet es mir auch Sorgen, Zakaria und Neuhaus zu sehen, weil dann geht Neuhaus wieder in seine Dribblings und Zakaria ist ja dann irgendwie jetzt auch eher ein Spieler, der dann tendenziell eher auch offensiver denkt als ein Chris Kramer. So, und was machst du da jetzt? Viele Möglichkeiten hast du nicht. Option wäre natürlich Hütter, er hat in Frankfurt die Dreierkette genutzt. Also Hütter ist ja kein Trainer, der Dreierkette gerne spielt, aber er hat es aus pragmatischen Gründen gemacht. Und da bin ich sehr gespannt. Weil jetzt brauchst du Ergebnisse. Du spielst jetzt gegen Bielefeld und Augsburg. Das heißt, es geht um Pragmatismus, es geht um Ergebnisse, um Ruhe reinzukriegen. Ganz wichtig. So, und was wirft Hütter dann dafür über Bord? Bin ich sehr gespannt. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, Zakaria vielleicht mit reinzunehmen und dann so eine Art Dreier-Fünfer-Kette zu spielen. Zakaria spielt das zwar nicht immer so sehr gerne, also quasi zwischen den Innenverteidigern ein bisschen verkappt da vorne. Aber ganz ehrlich, wenn er das spielen musste, habe ich ihn da immer sehr gut gesehen.
Er hat es ja meistens irgendwie gefühlt immer gegen sehr, sehr starke Gegner machen müssen, ne? Eben gegen Dortmund und gegen Bayern und so weiter, wo man ihm dann auch immer angemerkt hat, dass es nicht immer so hundertprozentig der perfekte Fit war.
Trotzdem nicht keine klaren Fehler gemacht, fand ich.
Ja, genau. Aber ich fand aber auch, man hat ihm immer angemerkt, das waren ja teilweise war es schon Harakiri immer mit ihm, ne? Also da waren so ein paar Aktionen dabei, wo er halt immer dann schön nochmal im letzten Moment aushält. Also nochmal wieder alles begradigen musste. Aber also ich glaube halt wirklich jetzt diese Spiele gegen also Bielefeld und Augsburg, da muss uns einfach bewusst sein, das müssen 6 Punkte werden. So, und wenn das nicht 6 Punkte werden, dann wird es nur noch eine Frage geben, kann Hütter Abstiegskampf? So, und das wird spannend sein zu sehen, ne? Also weil da wird dann halt einfach die mediale Berichterstattung eben halt entsprechend werden, da wird die Unruhe in der Mannschaft entstehen, sozusagen, also und sorry, wenn es dann keine Unruhe gibt, dann haben wir noch ein ganz anderes Problem in dieser Mannschaft wieder mal, ne? Dann sind wir nämlich wieder beim Schwiegersohn bei der Schwiegersohnmannschaft sozusagen. Das ist halt schon so ein Thema. Ich weiß noch nicht so genau, wie Kone ist. Also da bin ich halt mal sehr, sehr gespannt drauf. Grundsätzlich glaube ich, für Hütter wäre so ein Kone-Typ und Zakaria wäre eigentlich eher seine Art zu spielen. So, wir haben noch mit einem Luca Netz, der jetzt Step-by-Step immer mehr reinkommt, auch nochmal sicherlich eine Option, der auch nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit und auch Robustheit reinbringt mit einem Ben Sebaini da auf der Seite. Also das Problem ist ja, also oder nicht das Problem, sondern das Schöne ist ja eigentlich, dass wir spielerisch über die Qualität, die wir im Kader haben, mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Also wir haben ja genügend gute Spieler. Uns fehlt aber einfach, da ist halt aktuell da ist eine Kopfsache irgendwo auch nicht ganz sauber. Und wir haben einfach auch diese Giftigkeit, Tore zu schießen. Die fehlt halt sicherlich auch. Und da sehe ich halt, da hatten wir auch gestern lange ja noch drüber gesprochen, das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall auch thematisieren sollten, ist eben halt, dass wir einfach in der vordersten Reihe einfach zu schwach bestückt sind. Da haben wir zu wenig Leute, die halt wirklich einfach Torjägerqualitäten haben und darüber hinaus dann im Mittelfeld überhaupt gar keine Torgefahr. Und das ist dann halt richtig bitter.
Was ich ja auch in der letzten Folge angesprochen habe, und das ist ja auch so ein bisschen mein Take, also ich hätte gerne schon noch eine Alternative für vorne und das hat gar nichts damit zu tun, dass Thuram gerade fehlt, dass Embolo fehlt, Klar, ne? Also du hast jetzt in der Breite da ein Problem, einfach bedingt dadurch, dass zwei Spieler jetzt nicht dabei waren und Thuram auch länger nicht dabei sein wird. Trotzdem hast du einfach einen gewissen Spielertyp überhaupt gar nicht im Kader. Du hast viele, die da so rumfluktuieren, Player mal links, dann Thuram mal links, Thuram mal vorne, Embolo mal 10, mal vorne irgendwie. Du kannst das nicht richtig greifen. Und wenn ich sehe, Kruse, Avonie, Union, also die Sturmspitze bin ich ein bisschen verliebt, ehrlicherweise, aber dann trotzdem kommt bei Union Berlin immerhin noch ein Cedric Teuchert von der Bank, ein Vogelsammer, Behrens. Das sind dann auch eher Spieler so aus dem unteren Regal der Bundesliga, so irgendwie, die könnten auch bei einem Aufstiegskandidat der zweiten Liga spielen, ne? Aber trotzdem ist es irgendwie sehr stimmig, sehr, sehr breit. Und klar, wir spielen nicht in Europa. Aber man muss sich bewusst machen, dieser Kader war auch im letzten Jahr schon so. Also klar, du hattest dann noch Lazaro, dafür hast du jetzt, also nicht für die Position, aber zumindest nominell von der Breite des Kaders, jetzt hast du Netz noch dazu geholt, Kone ist dabei. Aber vom Saldo her bist du, was die Kaderanzahl betrifft, die Spieleranzahl, bist du fast bei plus minus null. Und das war also auch schon ein Problem, eine Gefahr in den Europapokal-Zeiten. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es jetzt irgendwie das Kernproblem ist. Also wir müssen es auch schaffen, mit dieser Aufstellung, die da gestern bei Union gespielt hat, gegen Bielefeld und Augsburg 6 Punkte zu holen. Und trotzdem wissen wir alle, jetzt mit 1 Punkt aus 3 Spielen, ohne irgendwelche, ich will jetzt auch nicht davon reden, manchmal hat man das Gefühl, ja, das wären eh nur Bonuspunkte gewesen. Also es kann nicht unser Anspruch sein, dass wir jetzt eine Niederlage bei Union schon einspeisen, nur weil wir da jetzt auch in den letzten Jahren immer nicht so gut aussahen und weil Union in der letzten Saison einen Punkt besser war als wir. Also das darf nicht sein, dass wir da jetzt eine Niederlage einspeisen. Fakt ist, wir haben richtig viel Druck und gegen Bielefeld bin ich schon sehr gespannt. Unter Marco Rose hat das in der schlechten Phase sehr gut funktioniert. Bielefeld wurde zertrümmert von uns 5-0. Das hätte auch höher ausgehen können. Also ich glaube, es kann wieder ähnlich laufen, wenn dann da der Knoten platzt, dann kann das so ein klassisches Knotenplatzspiel werden, wie damals, als Favre ging und Schubert dann da war und Augsburg abgeschossen wurde. Also würde ich jetzt mal wirklich als Option sehen. Aber ich glaube, wichtiger wäre tatsächlich, dass wir es da mit einem Gegner zu tun haben, der uns auch ein bisschen, ich sag mal, kitzelt, der zumindest seine Spielidee durchbringt und wo wir dann irgendwie uns nicht in einem Spiel alles von der Seele schießen. Weil wir müssen jetzt da hinkommen, dass wir im Normalfall diese Spiele Bielefeld-Augsburg wirklich über die gesamte Saison hinweg gewinnen. Wir haben jetzt die Punkte in Leverkusen und Union gelassen. Das heißt aber auch, dass wir jetzt tatsächlich gegen diese nichts mehr liegen lassen dürfen, jetzt in der Frühphase der Saison.
Genau, also und muss halt einfach bewusst sein, das werden jetzt 2 Spiele werden, wo alle erwarten, dass wir das Spiel machen und wo der Gegner... Beide Gegner werden sich schön entspannt zurücklehnen und sagen, lass die mal kommen. Wir machen schön Druck, wir sind schön eng auf den Zweikämpfen drauf und vorne gucken wir einfach mal, was dabei passieren kann. Und das sind beides Mannschaften, die können gut kontern. Die können gut auch, die schießen auch gerne mal Tore. Und deswegen, also ich sehe das halt wirklich, das muss uns sehr, sehr bewusst sein. So, das macht, also unsere Position ist aktuell einfach nicht besonders gut. So, wir sind auf der einen Seite für jeden von außen sehr, sehr stark ausrechenbar und dann sind wir jetzt auch noch durch unsere bisherige Punkteausbeute auch noch extrem klar darin, dass wir das Spiel machen müssen. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, so nach dem Motto, lass die anderen mal kommen und sich ein bisschen an uns abarbeiten und wir gucken dann mal, dass wir unsere schnellen Konter setzen. So, it's never gonna happen. Und um ehrlich zu sein, auch wir haben überhaupt nicht das Personal dafür. Also muss man auch ganz klar sagen. Denn, also, wie gesagt, also die, auch wenn es ein bisschen Majestätsbeleidigung gefühlt aktuell bei Borussia ist, aber ein Lars Stindl ist aus meiner Sicht aktuell bisher in dieser Saison nicht besser als ein Chris Kramer an der Stelle. Sind beide absolut nicht in Form und obwohl sie eben halt die komplette Vorbereitung mitgemacht haben und entweder ist es die Situation so, dass sie nicht jünger werden und jedes Jahr jetzt auch noch ein Jahr drauf haben.
Ja, Stindl war auch verletzt, ne, eine Zeit lang. Also er war dann in der entscheidenden Woche wieder am Start, aber grundsätzlich vielleicht, weil das jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber wir haben jetzt die ganzen Namen genannt. Stindl, Kramer, Benze Baini. Jan Sommer, Benze Baini, Ginter ist eine Achse, grundsätzlich. Fehlen uns denn da tatsächlich die richtigen Beißer, würdest du das sagen? Also es ist ja jetzt auch ein Thema, was bei Twitter diskutiert wird in der Borussia-Bubble. Fehlt uns so ein Typ Granit Xhaka?
Ja, also ich weiß, diese Thematik, die hatte ich letztes Jahr ja schon mal sehr stark, auch so in so ein paar Runden und grundsätzlich sage ich ja immer so, muss man eigentlich heutzutage, ist diese Aussage, du brauchst so harte Leute, immer so ein bisschen auch alte Folklore. Aber aus meiner Sicht brauchst du halt eine richtige Mischung in der Mannschaft. So. Und ich finde, an der Mischung, da scheint es auf jeden Fall aktuell zu nett zu sein. Da sind wir einfach ein bisschen zu lieb auf dem Platz. Und ich weiß nicht, wann, also außer wenn der einzige gefühlt, der jedes Jahr vom Platz gestellt wird, ist irgendwie Player wegen irgendeiner Lächerlichkeit. So.
Ja, das aber liegt ja dann meistens am Schiedsrichter, genau, muss man jetzt genau, hier auch mal. Also hier darf die Schiedsrichter-Schelte auch sein.
Also der einzige Borussia, der dieses Jahr bisher eine rote Karte bekommen hat, spielt beim SV Treuden und spielt in der belgischen Liga da und kriegt da eine rote Karte. So, und ich will damit gar nicht sagen, dass jetzt schlimme Fouls das sind, was ich erwarte sozusagen, aber es geht nur darin eben halt, dass in so einem Moment, also so eine Situation wie dieses 2:0, ich fand das echt schockierend, wie diese Mannschaft das hingenommen hat. Die haben zwar ein bisschen den Kopf geschüttelt, aber dann haben die Hände in die Hüfte gepackt und haben sich hingestellt und wollten den Anstoß machen. Und das ist halt so, wo ich eigentlich erwarte, dass da einer hingeht und den mal zweimal richtig schüttelt und sagt, so sag mal, tickt ihr noch sauber? Wie könnt ihr so einen Scheiß zulassen? So, das geht nicht. Also, und wie gesagt, natürlich, wenn ich Union-Fan wäre, ich hätte dieses Tor gefeiert bis zum geht nicht mehr, weil dieser Ayoubi, das Ding Weltklasse da, wie der das alles gemacht hat, das war super. So. Aber da gab es 6, 7 Situationen, da hätte man das Ding stoppen können. Und da hat keiner, und das war, da kann man keine Schuld bei Jordan Bayer sehen, der noch in Anführungsstrichen noch relativ frisch ist. Aber das kann man auch mittlerweile bei ihm nicht mehr direkt sagen, weil er ist auch mittlerweile wie alt? 23, 24?
Ja, also bei Jordan Bayer ist jetzt zumindest kein Quantensprung mehr zu sehen gewesen. Also das ist dann vielleicht am Ende auch gut, wenn er ein grundsolider Bundesligaspieler wird. Es ist natürlich eine ganz schwierige Phase, weil er eigentlich in der wichtigsten Karrierephase nur so ein Spieler auf Abruf ist. Ne? Und dann in der, ich glaube, die Leihe zu Bremen oder die stand ja im Raum, die wurde ja dann quasi abgeblasen wegen auch der Verletzungsproblematik, Leiner und so. Dann war er ja schon mal verliehen an den HSV, aber auch in einer ganz schwierigen Phase, wo er dann auch nochmal angeschlagen war und gar nicht so viel gespielt hat. Also es ist natürlich doof. Trotzdem, solche Spieler hat doch jeder im Kader. Also wir nehmen aktuell auch alles mit und das 2-0 ist wirklich das perfekte Beispiel. Also eigentlich müsste man nur dieses 2-0 sich nochmal anschauen. Das fängt wirklich dann dabei an, dass Stindl den fatalen Pass spielt, wo du auch merkst, ja, Stindl hat einfach aktuell den Touch nicht, nimmt dann natürlich auch so eine Kacksituation leider noch mit und dann machst du keinen Foul, bist da wirklich zu lieb in dem Fall, auch wenn es irgendwie floskelig klingt, aber war ja so, dann kannst du nicht mal davon profitieren, dass Avoni eigentlich den Pass Kruse in den Rücken spielt und dann Kruse mit diesem perfekten Pass, perfekter Abschluss um Sommer herum, Avoni weiß dann auch noch, wo das Tor steht, ein Wahnsinnstreffer und hat aber auch alle Schwächen von uns in einer Szene offengelegt und im Prinzip sogar noch offengelegt, weshalb ich werde bis heute nicht kapieren, warum wir uns nicht um die Rückkehr von Max Kruse gekümmert haben. Also das ist der einzige Nicht-Transfer, den ich wirklich Eberl richtig ankreide in den letzten Jahren, weil der stand eigentlich in der Zeitung, sag ich mal. Der stand gestern in der Zeitung, dass Kruse auch bereit gewesen wäre, wieder hin zu Borussia zu kommen. Und da hat man sich damals gegen entschieden, weil man sich nicht sicher war, ob das fürs Gefüge richtig ist. So ein Typ, genau der Typ fehlt uns.
Ja, also jeder, der Ted Lasso gerade guckt, die Fernsehserie, der weiß, dass es genau solche Leute eben halt bedarf, auch in der Mannschaft, die einfach auch so ein und das vielleicht als Relativierung zu dem, was wir am Anfang, was wir eben gesagt haben. Es geht gar nicht darum, irgendeinen Brutalo auf dem Platz zu haben, sondern es geht einfach nur darum, auch ein kleines Arschloch eben halt auf dem Platz zu haben. Also jemand, der weiß ganz klar, ich bringe auch allein den Gegner psychisch unter Druck zu setzen, ne, mit bestimmten Aktionen. Das ist ja das, zum Beispiel, da ist der Beste, den wir da haben, normalerweise ist es Ben Zebaini. ne? Der ja in der Hinsicht wirklich genial ist, ne? Ich würde es immer hassen, gegen den spielen zu müssen, aber für uns ist der ist so einer Gold wert und so weiter. Aber
das Ding ist aber natürlich auch, der spielt, ich finde, auf der in Anführungsstrichen falschen Position, genau, um so ein Leader komplett zu sein.
Ganz
also
genau.
Du brauchst eigentlich einen in der Zentrale irgendwo.
Ja, ganz genau, ganz genau. Aber der hat wenigstens diese Mentalität. Der will jedes Spiel gewinnen. Der regt sich auf, wenn der Gegner, wenn der eigene Spieler ihm den Ball nicht spielt. Ne? Also das ist ja etwas, wo du normalerweise sagst, oh, das ist aber scheiße fürs Gefüge. Nein, solche Leute brauchst du auf dem Platz, die sagen, guckt euch mal so einen Haaland an, wie der einfach jeden Ball ins Tor kloppen möchte. Und wenn er den Ball nicht bekommt und der Ball nicht ins Tor geht, dann kriegt der Spieler, der es nicht geschafft hat, den Ball ins Tor zu kriegen, von dem Typ gefühlt auf die Neune. So. Und das ist halt diese Mentalität, die brauchen wir und da fehlt uns. Und wirklich diese Abstoßschwäche, ich meine, also das war ja gestern, das war ja teilweise echt, also auch allein schon wieder, und das ist ja dann immer das Problem, dann fangen wir an, wieder quer zu spielen, einen nach dem anderen, quer da und nochmal hinten rum und dann wieder zurück und wieder Tempo rausnehmen. Also wie oft Hofmann gestern bei irgendwelchen Angriffen den Ball wieder gestoppt hat, umgedreht hat und nochmal hinten rum gespielt hat, weil er natürlich vorne auch nicht die Optionen gesehen hat, das ist schon echt bitter. Also da das tut einem dann wirklich sehr, sehr, sehr weh, ne? Weil wir hatten ja wie viele Situationen und auch dann diese fehlende Galligkeit, auch von Player. Ich meine, der konnte, glaube ich, 2-3 Mal relativ gut aufs Tor laufen, ist aber jedes Mal abgelaufen worden.
Ja, ich fand aber erstmal gut, dass er sich häufig irgendwie, ich fand, er war gar nicht so schlecht im Spiel, phasenweise,
der dann Player.
Gut irgendwie auch die Bälle klatschen lassen. Aber natürlich nie in so eine richtig krasse Abschlusssituation gekommen. Und grundsätzlich muss man sagen, finde ich, wir spielen irgendwie über weite Teile des Spielfeldes wie Bayern München. Und deswegen wurde vielleicht auch Hofmann damit in Verbindung gebracht und Neuhaus. Also die können das schon. Aber uns geht natürlich dann im letzten Drittel der vorletzte Pass oder dann der letzte Pass vollkommen ab. Den spielen wir nicht. Wir haben dann aber auch nicht die Qualität von Flügelspielern. Alleine diese Flügelzange Wolf-Hofmann, wenn Thuram nicht spielt, das ist ja eigentlich auch schon, das ist leicht zu verteidigen, sagen wir, wie es ist. Also du weißt, was du da bekommst. Das ist jetzt kein besonderes Element, was da irgendwie zum Vorschein kommt für die gegnerische Mannschaft. Also insofern, das Spiel gestern hat echt gut unsere Wunden offengelegt. Und das sieht auch unser Gastmoderator Dobby so, der aber auch noch was Positives dem Spiel abgewinnen kann.
Meine Fresse, was war das gestern für ein Spiel, ey, hammerkrass. Wir haben ja nicht schlecht gespielt, aber was nützen 66% am Ballbesitz, wenn im Endeffekt in der ersten Halbzeit komplett die Effektivität gefehlt hat. Und Union hat in der ersten Halbzeit aus 3 Chancen 2 Tore gemacht. Auch in der zweiten Halbzeit war es nicht wirklich viel, viel besser von uns, fand ich. Ja, wo man einfach sagen muss, dass der Sieg durchaus verdient war für Union, weil die einfach bissiger waren und es mehr wollten. Und in jedem Arbeitszeugnis würde ich sagen, Borussia Mönchengladbach hat sich stets bemüht. In diesem Sinne hoffe ich mal, dass es endlich mal losgeht mit einem Dreier, wenn wir nächste Woche in Bielefeld spielen. Ich wünsche euch alle schöne Woche. Haut drin, liebe Zuhörer. Grüße, euer Dobby. Achso, übrigens, mein persönliches Highlight war ja natürlich ganz klar das einzige Schöne, dass ich, wenigstens das Matchworn-Trikot von Patrick Herrmann für unsere Präsidenten von der Eisernen Fohlen gekriegt habe, was ja seit 2 Jahren versprochen wird. Danke nochmal in diese Richtung an Flacco. Danke für das Trikot. Und ja, ansonsten alle Zuhörer, wie gesagt, einen schönen Start in der Woche. Ciao, euer Dobby.
Ja, Patrick Herrmann musste sich tatsächlich dann noch ein Borussia-Funktionsshirt überziehen, habe ich genau beobachtet, bevor es dann zum ich glaube, The Zone-Interview ging, weil er tatsächlich sein Trikot dann Dobby gegeben hat, großartige Nummer von Flacco, und ja, wir hatten ja ihn auch schon entsprechend gewürdigt, auch sportlich einer der besten gestern, aber im Prinzip, ja, ich fand, Dobby hat es ganz gut nochmal auf den Punkt gebracht, Borussia war stets bemüht, mehr aber auch nicht, ne?
Absolut, mostly harmless.
Ja, und dann dazu passend natürlich auch noch ein schön knackiges Pokallos gestern Abend. Wir hatten uns gerade voneinander verabschiedet, Berlin-Friedrichstraße. Ich bin gerade aufs Fahrrad gestiegen, war gerade bei mir zu Hause angekommen, und die letzte Meile auf dem Fahrrad. ja, da hatte ich dann natürlich auch den Blick in die Kicker-App in dem Fall. Und ja, Borussia Mönchengladbach Heimspiel, dachte ich, geil. Also schon mal irgendwie da ein bisschen Glück wenigstens gehabt, aber als dann die Bayern gezogen wurden, ja, war die Freude dann irgendwie auch relativ gedämpft, wobei ich dem Ganzen irgendwie auch ein bisschen was abgewinnen kann, weil ich sag mal so, die Bayern muss man wahrscheinlich irgendwann sowieso bezwingen und wenn, dann zumindest zu Hause in einem Spiel, wo das Finale noch ganz weit entfernt ist, wo dann ein bitteres Ausscheiden im Elfmeterschießen auch nicht ganz so bitter wäre. So sehe ich das mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, absolut. Also ganz ehrlich, es wäre ja normalerweise, und so hatten wir es ja alle, glaube ich, vorhergesagt, es wird entweder Leipzig oder Dortmund, also um einen richtig beschissenen Sonntag noch abzurunden, wäre es genau so etwas gewesen. Wurde es dann nicht. Stattdessen wurde es der FC Bayern. Uns muss halt bewusst sein, also grundsätzlich sehe ich das ja genauso, aber es ist halt, ich glaube schon, dass die Bayern bei dem Spiel mit extrem viel Schaum vom Mund antreten werden, weil die wollen einfach, die hat dieses 1-1, glaube ich, ziemlich genervt. Und wenn man sieht, wie die jetzt auch schon wieder unterwegs sind, wollen die eigentlich am liebsten wieder jeden Gegner überrollen. Und das werden die auch versuchen in dem Spiel. Da müssen wir einfach es gucken, dass wir bis dahin eben halt in der Verfassung sind, wo wir dagegen halten können und dann auch wirklich im richtigen Moment dann die Nadelstiche setzen können. Aber da sind wir ja bei dem genau dem, was wir eben schon gesagt haben, gegen Bayern ist es immer ein ganz anderes Spiel. Da sind wir in einer ganz anderen Rolle. Da würde auf jeden Fall der Park komplett stramm hinter uns stehen und wird dafür sorgen, dass wir da auf jeden Fall eine entsprechend geile Atmosphäre haben werden. Und wie gesagt, das ist jetzt, passte gestern zu dem Tag, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir ein schönes Szenario hätte vorstellen können für die zweite Runde unter den schlechten Szenarien, dann wäre es sicherlich dieses Bayern los gewesen zu Hause. So, deswegen schauen wir jetzt einfach mal. Aber wenn man sich anguckt, wie die anderen Mannschaften da jetzt schon wieder ausgelost wurden, da wird mir, also das würde ich mir einmal wieder wünschen bei Gladbach.
Am Ende dann Dortmund, Leverkusen, Karlsruhe und Ingolstadt noch im Pott. Und natürlich gibt es für Dortmund und Leverkusen beides sogar Heimspiele gegen die Zweitligisten. Also das ist natürlich dann der Unterschied. Und ja, vom Losglück sind wir weitgehend befreit, wenn man mal von Elversberg in der zweiten Runde in der letzten Saison absieht. Das Spiel findet statt 26. oder 27. Oktober zwischen Berlin auswärts, also Hertha auswärts, oder Bochum Heimspiel. Also da dann zwei Heimspiele innerhalb von 3-4 Tagen gegen Bayern und Bochum. Die Bayern spielen in dem Monat auswärts, unter anderem in Leverkusen in der Liga, bei Benfica in der Champions League und auch noch bei Union in der Liga. Also es ist eine deftige Woche für die. Und was ich auch so ein bisschen vernommen habe, um nochmal auch die Kehrseite der Medaille zu sehen, die Bayern haben auch schon, ich sag mal, zumindest Respekt. Also in den sozialen Medien, bei Twitter hatte ich mehrere Kommentare von Bayern-Fans gesehen, die gesagt haben, ja, also das ist im Prinzip das absolute Horror los. Und das muss man auch mal, also die Statistik lügt da nicht. Und ich glaube, die Bayern-Fans hätten sogar lieber in Dortmund gespielt.
Absolut. Ich meine, okay, Bayern gegen Dortmund, da freut sich Bayern immer. Also das ist halt ja für die ein Standard, die auseinanderzunehmen. Eben halt für uns, wie gesagt, also definitiv. Ich glaube, am Ende, wenn es wieder gegen Dortmund gewesen wäre, gegen Rose, ich hätte einfach nur, also dann wäre gestern Abend der Abend komplett im Arsch gewesen. Wie gesagt, ich habe genau das Gleiche. Also die ganzen Bayern-Fans haben sich bei mir gemeldet, die fanden es alle kacke. Also die waren richtig genervt darüber, die fanden das überhaupt nicht toll. Obwohl die ja jetzt gerade schon wieder, wie gesagt, gut vorweg marschieren.
Ja, also ich hoffe mal, uns gelingt da ein ähnlicher Coup wie Holstein Kiel in der zweiten Runde in der letzten Saison. Das wäre dann das zweite Zweitrunden-Aus für die Bayern in Folge im Pokal. Hätte es wahrscheinlich auch schon nicht so oft gegeben in der langen Pokalgeschichte der Bayern. Gut, ich würde sagen, wir können im Prinzip einen Deckel drauf machen. Wir wissen jetzt um die Situation. Uns erreichen jetzt ganz, ganz wichtige Momente in der Saison, schon jetzt in der Frühe der Saison gegen Bielefeld und Augsburg. Das sind die Spiele, da musst du punkten und dann bist du auch wieder on track. Kannst dann gegen Marco Roses Dortmund vielleicht noch einen nachlegen. Es sind ja auch nur die 3 Spiele im September, weil jetzt erstmal Liechtenstein, Armenien und Island warten für Florian Neuhaus, Jonas Hofmann und Co. Also wir melden uns dann spätestens natürlich nach dem Bielefeld-Spiel, 12. September, 19.30 Uhr, Sonntagabend. Also zu der Zeit hat Gladbach, glaube ich, auch noch in der langen Vereinsgeschichte wahrscheinlich noch nicht gespielt an einem Sonntag. Aber ja, gut. Ich würde sagen, damit haben wir es für heute, Boris.
Auf vielen, vielen Dank.
Und ja, danke fürs Zuhören euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis bald. Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.